Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Devs on Tape. Wir sind immer noch hier in Rust im Europapark bei der Apex Connect und der DB Infrastructure Konferenz. Ja, ich habe mir wieder einen netten Gast eingeladen hier. Bevor ich aber verrate, wer es ist, möchte ich noch einmal natürlich die Caro grüßen, die zu Hause im Schnitt sitzt und wartet, bis die Aufnahme hier im Cloud-Folder ist und endlich für die Veröffentlichung bereitgemacht werden kann. Schade, Caro, dass du nicht dabei sein kannst. Aber ja, genau, fühl dich gegrüßt und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder mit dabei bist. Ja, zu meinem Gast, den ich jetzt hier nochmal ganz kurzfristig sogar eingeladen habe, weil ich der Meinung war, es wird endlich Zeit, dass wir dich mal hier im Podcast haben. Ja, gibt's einiges zu erzählen, einiges zu sagen, gar nicht so sehr techy, wie man das so erwartet bei unseren Gästen. Dafür mal eine ganz andere Perspektive. Heute zu Gast Markus Lopez. Hallo Markus.
Hallo Kai, schönen guten Tag.
Ich freue mich super, dass du mal mit dabei bist. Wir möchten gleich einmal ganz viel über dich erfahren. Vielleicht fängst du einfach mal an, dich vorzustellen.
Ja, ich stelle mich mal so vor mit etwas, das mir schon mein ganzes Leben lang begegnet, nämlich die Leute hören meinen Namen, die Leute sehen mich und dann gucken sie wieder auf den Namen und sagen, hey, du siehst aber gar nicht aus wie ein Markus Lopez. Und dann sage ich, wie sieht er denn aus? Ja, irgendwie eher Antonio Banderas, dunkle Haare, dunkle Augen und du hast grüne Augen und jetzt gar keine Haare mehr. Und dann sage ich, ja, das kommt daher, dass meine Mama aus Ungarn kommt und mein Papa ein Spanier ist, der in Madrid aufgewachsen ist und ich bin in der Schweiz zur Welt gekommen und dann meine ersten Jahre in Madrid aufgewachsen, zur Einschulung nach Deutschland und so fühle ich mich dann, weil ich seit sehr vielen Jahren dementsprechend in Deutschland bin, ja schon eher, ich sage, ich fühle mich eher wie eine Bratwurst als wie eine Paella. Also mein Herz ist wirklich sehr deutsch, ich kann es gar nicht anders sagen, der Name ist Spanisch, aber so ist die Verbindung oder so ist der Name hergekommen und es ist tatsächlich so, wie gesagt, das Sentiment ist sehr deutsch, aber immer wenn ich in Spanien bin, geht auf eine ganz andere Art und Weise mein Herz auf und ich habe auch noch eine 86-jährige Tante da, also die Schwester meines verstorbenen Vaters und auch noch einen Cousin und eine Cousine. Also es gibt da auch noch Verbindungen. Ich kann auch noch Spanisch, aber ich habe nie das Level eines Zweit- oder Drittklässlers verlassen, weil durch die Trennung meiner Eltern ich einfach im Deutschen komplett dann aufgegangen und sozialisiert bin und das Spanische immer sehr, mit sehr viel Graben wieder zurückgeholt wurde. Ich bin froh, dass ich es nicht ganz verloren habe. Und jetzt geht's weiter. Ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist in der 10. Klasse eines Gymnasiums und sie lernt jetzt schon im dritten Jahr Spanisch. Also irgendwie ist es auch drin, ja.
Cool. Redet ihr dann zu Hause auch Spanisch dann mal zwischendurch? Kannst du helfen oder ist es eher... Ja, du verstehst, was in den Schulbüchern steht, aber es ist, reicht vielleicht nicht, um dann tagtäglich zu sprechen.
Also wir sprechen nicht ein einziges Wort Spanisch und die Efi ist auch so, dass sie sich nicht gerne outet mit dem, was sie kann und da auch noch so eine Überwindungshürde hat, das überhaupt mit mir zu sprechen, weil sie mich tatsächlich in ihrem nun mittlerweile 15-jährigen Leben ganz selten hat Spanisch sprechen hören. Insofern gibt es bei ihr auch so eine Hemmnis, also wir praktizieren es einfach nicht.
Ja, ich kenne das zu gut. Mein Vater ist Amerikaner, hat aber auch nie mit mir mehr als ein Wort Englisch gesprochen. Mhm. Das wurde ausschließlich genutzt, um vor uns Kindern was geheim zu halten, was dann natürlich spätestens mit dem Einzug vom Englisch in der Schule dann nicht mehr möglich war. Aber ja, ich kenne das zu gut. Man könnte Englisch miteinander sprechen, aber warum? Ne? Das Deutsche ist da, das ist man gewohnt. Ja, und der Antonio Banderas, der ist auf jeden Fall aber mindestens bei dir im Blut vorhanden, das muss ich mal so berichten. Weil bevor wir nochmal weiter in deiner Vorstellung gehen, ich nehme es mal vorweg, du arbeitest für die Doag GmbH, für das Doag Office, die ja in der Rolle sozusagen, das mal als kleine Erklärung für unsere Zuhörer, als ja nicht Unterstützung, sage ich jetzt mal, sondern eigentlich als ziemlich starkes Triebwerk auch des Vereins zu sehen ist, weil natürlich als Legal Entity sozusagen für Konferenzen und so weiter natürlich kein Verein dastehen kann, sondern dass natürlich eine GmbH machen muss, die Verantwortung zu tragen, die ja letztendlich die Rechnungen zu bezahlen. Aber das ist halt nicht alles, sondern ihr macht wirklich für die Konferenzen und für die Vereinsarbeit einen unheimlichen Mehrwert oder den bringt ihr dazu. Ihr kümmert euch um die Konferenzen, dass die Orga klappt, dass die Technik dabei ist, dass die Sachen durchgeplant sind, dass Zeiten eingehalten werden. All das, was wir ehrenamtlich im Verein natürlich nicht alleine machen können. da im ganzen Speziellen bist du ja in einer Marketingrolle unterwegs. Das nehme ich dir jetzt mal ganz kurz von deiner eigenen Vorstellung weg. Wir sind stehen geblieben. Ich merke mir ganz genau die Stelle, wo wir da stehen geblieben
sind.
Stimmt,
da waren wir.
Aber wir sind bei Antonio Banderas und der ist auf jeden Fall bei dir vorhanden. Das merke ich in dem Marketing-Genie, was wir hier gerade mit mir im Podcastraum hören können. Auf jeden Fall drin. Deswegen da nochmal den Bezug auf Antonio Banderas. Die Passion für das, was du tust, ist auf jeden Fall damit zu vergleichen.
Ja, war aber auch schon immer so. Eigentlich egal, was ich gemacht habe, wenn ich es mache und ich bin jetzt mittlerweile im 6. Jahr bei der DOAG, dann bin ich, muss schon sagen, ein Überzeugungstäter. Ich könnte diesen Job niemals so lange machen, wenn ich nicht irgendwie ein gewisses Feuer dafür empfinden würde. Und das Feuer, das ich tatsächlich in mir brennt, ist eine Freude im journalistischen Format. Mit Worten, mit Themen, mit Inhalten, mit Zielgruppen, mit Aufgaben, mit Aufträgen auch zu arbeiten und dabei eine Optimierung im Wording und auch eine Art von Funkenflug in die eigentliche Zielgruppe auch zu erzeugen und darüber hinaus ein richtiges Feuer dann entstehen zu lassen, das zeichnet mich schon aus, ja.
Definitiv, wir sind stehen geblieben bei deinen Töchtern. Wie ist es denn mit deinem Karriereverlauf gewesen? Du hast jetzt gerade gesagt, ich würde fast sagen, nicht ganz so lange bei der DOAG, aber es ist ja schon eine ganze Zeit. Was hast du vorher gemacht?
Oh, ich...
Wo kommst du her? Wir fangen vorne an.
Oh, wirklich? Oh mein Gott. Ich bin mit 20 Jahren nach Berlin gezogen, um zu studieren, damals aus Hessen. So mittendrin zwischen Frankfurt und Kassel habe ich gelebt, in der Nähe von Marburg an der Lahn. Studium in Berlin. Zuvor habe ich sogar noch ein paar Monate Bundeswehr dabei gehabt, nach dem Abitur. Und dann bin ich tatsächlich als Publizistik, Hispanologie, Amerikanistik und Theaterwissenschaftsstudent, früher konnte man einen Magister tatsächlich so blumig aufpumpen, habe ich angefangen in einer Diskothek als Kellner aufzulegen, um mein Studium zu finanzieren. Und das hat mir so viel Freude bereitet. Ich habe das übrigens damals schon in Hessen gemacht auf Abi-Partys, dass ich mehr und mehr Feuer gefangen habe, eher die Platten zu drehen, als die Gläser zu schwingen. Mhm. Und das ist dann, hat sich dann so verselbstständigt und ich bin da so abgegangen, dass ich eigentlich meinen Kellnerjob als Student aufgegeben habe, habe dann regelmäßig aufgelegt. Und ich springe jetzt mal ins Jahr 1990, Wiedervereinigung Deutschland. Da habe ich auf einer der dann damals schon gängigen Techno-Partys in Berlin einen Redakteur eines ehemaligen Ostradios kennengelernt. Mhm. Und der hat für ein Jugendradio gearbeitet, das sehr populär war in der ehemaligen DDR. Das nannte sich DT64. Und den lerne ich auf einer Party kennen. Und ich habe ihm erzählt, Mensch, der Riesentraum wäre ich, wenn ich in einem Radio mal eine Hitparade moderieren würde oder eine eigene Sendung hätte. Und dann sagt er, komm doch mal vorbei, wir machen mal eine Nullsendung. Und dann checken wir mal, ob das gehen würde. Und ich bin dann nach Ostberlin gedüst. Durch eine einzige Trümmerlandschaft, also wirklich total kaputte Infrastruktur. Und dann bin ich ins Rundfunkhaus in der Nanepa-Straße. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, ich glaube, ich kann das gar nicht übers Radio vermitteln oder über den Podcast. Ich bin als Publizistikstudent aus dem Westen in dieses Haus des Rundfunks praktisch der DDR rein, wo über 40 Jahre lang die SED ihre Verlautbarungspolitik mit einer Propaganda geflutet hat und plötzlich sitze ich da mittendrin und mache eine Tech-Sendung mit Pop und House und Acid und Techno-Tracks und das gelingt mir und dann habe ich 3 Jahre lang dort in diesem Radio regelmäßig gearbeitet und über diese Radiosendung bin ich dann in den Berliner Tech-Underground eingedrungen und habe angefangen, im Tresor aufzulegen. Das war damals der legendäre Tech-Club. Ja. Mhm. Die hatten einen Hausclub im Erdgeschoss und dort habe ich angefangen, House-Music aufzulegen. Habe mich dann über den Trance-Bereich in den Techno praktisch eingefunden, bin regelmäßig tanzen gegangen und dann habe ich angefangen, eigene Sachen zu produzieren. Unter dem Projektnamen Marmion ist uns dann ein Track geglückt im Jahr 93, 94, der nannte sich Schöneberg. Mhm. Ich wette, jetzt werden ganz viele Leute gleich sofort auf Spotify oder Apple Music diesen Track suchen. Es gibt ihn tatsächlich.
Okay.
Er ist abrufbar und ist einer der Songs, die in England wiederum in die Hall of Fame des Trances eingezogen und offiziell eingebunden sind.
Wow. Mhm.
Und dann habe ich praktisch über die ganzen 90er Musik produziert. Also richtige Tech-Musik. Deswegen gefällt mir auch euer Intro-Loop so geil. Es hat einen guten Vierviertel-Breakbeat. Es hat eine geile Schleife im Sound. Und ich weiß nicht, wer den von euch produziert hat. Das war schon mein Hook an euch. Also so, es fing mir an, vom ersten Tag eurer Sendung zu gefallen, weil er genau mit einer Musik arbeitet, die mein Leben begleitet hat, mehr oder weniger.
Und es freut mich zu hören, aber um das ganz kurz zu unterbrechen, woher kommt die Titelmusik? Kann ich dir so gar nicht verraten, weil das wird wahrscheinlich dein Produzentenherz auf jeden Fall nicht höher schlagen lassen, weil es war mehr als einfach, das zu machen. Es gibt tatsächlich Tools wie so Loopstations, die man rein digital nutzt, also gar nichts Physikalisches, was man da irgendwie, wo man Pads drückt oder sowas, und da kann man in die Loops dann automatisch Presets reingeben,
ja,
und das sind dann die Instrumente.
Das verstehe ich, aber
und irgendwann ist es fertig geworden.
Das verstehe ich, aber du hättest ja auch so das klassische Setup nehmen können, eine Rockgitarre und irgendwie ein Saxophon oder whatever. Und allein, dass du diese Musik so ausgewählt hast, verrät ganz viel über das progressiv-futuristische, das auch in diesem Podcast drin steckt. Und damit macht ihr praktisch bei jeder Sendung eure Eröffnung, und das hat eine Grundschwingung, und das, finde ich, macht schon mal die Türen auf. Zumindest bei mir ist das so.
So viel Lob, das bin ich gar nicht gewohnt. Da muss ich jetzt erstmal überlegen, wie ich damit umgehen soll. Ich erinnere mich, die Möglichkeit gab, für mich kamen nur zwei Sachen in Frage. Entweder so ein Stil oder irgendwas Lo-Fi-mäßiges oder, na gut, vielleicht Richtung Hip-Hop, so ein bisschen, ja, Boom-Bap-mäßig, aber im Endeffekt ist es techy, es ist schnell, es war schnell produziert, also wirklich, das waren ein paar Minuten und dann ein bisschen verfeinert natürlich. Caro gezeigt, gesagt, ja, komm, lass uns das nehmen, und das ist jetzt, was uns jetzt mittlerweile seit über 70 Folgen begleitet und auch eigentlich kein Rework braucht, glaube ich. Das ist im Moment noch nicht nötig.
Daumen hoch.
Danke dir. Wir sind nach wie vor im Tresor.
Wir sind im Tresor.
Du bist im Techno gelandet. Nee, Musikproduktion, du hast den Song veröffentlicht, den wir auch nochmal in den Shownotes verlinken natürlich, ist klar.
Mhm.
Und wie ging es weiter?
Ich habe dann Mitte der 90er produziert und bin ab 1997 bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist der heutige RBB, eingebunden worden mit einer Freitagabendsendung, die nannte sich Soundgarden.
Mhm.
Das war eine ziemlich coole Sache. Ich habe praktisch tolles Leben zu der Zeit so gelebt als freiberuflicher Musikschaffender, muss ich das mal so nennen, als Künstler regelrecht. Das heißt, ich habe die ganze Woche über Musik gehört, ich habe an eigenen Tracks gearbeitet, ich habe mit Freunden an Co-Produktionen herumgebastelt, rumgeschmiedet. Es wurde ab und zu auch was veröffentlicht. Und dann bin ich jeden Freitagabend zum RBB nach Potsdam gefahren und habe dort von 20 Uhr bis 22 Uhr eine Sendung mit Clubmusik gemacht. Da habe ich alles reingepackt, was ich gut fand. Goa-Trance, Softer-Trance, Tech, Minimal, Progressiv. Es war irre, und ich bin dann oft freitags danach selber feiern gegangen, oder ich bin schon irgendwo hingeflogen, weil ich dann zu der Zeit wirklich so ein Techno-Jet-Setter war. Ich bin also dann in die Schweiz geflogen, ich bin nach Finnland, nach Spanien. Also es war unfassbar viel Bewegung drin. Und Ende der 90er bin ich ziemlich müde geworden, so im Kopf, auch von diesem Clubleben. Das ist, kannst du dir vorstellen, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, es ist sehr schnell. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und habe in einem Anfall von schneller Entscheidung innerhalb weniger Wochen und Monate alles verkauft, was ich hatte, und bin 2000 im Januar nach Costa Rica auf eine Farm, die jemand dort gekauft hatte, wo ganz viele Leute aus aller Herren Länder zusammenkamen, um so eine spirituelle Community zu haben. Und da habe ich mich ein halbes Jahr eingefunden, habe mich erholt und bin zurück nach Berlin. Das war dann Sommer 2000. Habe dann wieder angefangen aufzulegen und wieder zu produzieren. Und dann habe ich die Erleuchtung bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es, glaube ich, jetzt in dieser nächsten Lebensphase darum geht, das Studium, das ich über das Clubbing und der ganzen Feierei aus den Augen verloren hatte, aber kurz vor der Magisterarbeit war, dann doch nochmal zu Ende zu kriegen.
Mhm.
Und so bin ich zurück an die Freie Universität Berlin, habe mich in einem Kolloquium eingefunden mit einem super coolen Professor, der leider nicht mehr lebt. Und als ich ihm damals sagte, ich würde das Ding gerne zu Ende schreiben, sagte er, ja, wo waren Sie denn die ganze Zeit? Habe ich gesagt, naja, ich habe gefeiert und Musik produziert. Da meinte er, Sie sind bei mir dabei, wir brauchen Leute aus der Praxis. Das fand ich total cool.
Mhm.
Und dann habe ich eine Magisterarbeit geschrieben, die sehr umfangreich war. Da ging es um MP3s. Mhm. Also ich habe dann diese ganze Geschichte der Datenreduktion vom Fraunhofer-Institut und so weiter zusammengefasst, habe eine sehr spannende Geschichte geschrieben. Ich habe es ja auch sehr, ja, der Titel ein bisschen aufgeblasen, MP3, Beschreibung eines Phänomens hieß das. Ja, und dann habe ich die released und danach hatte ich einen Burnout. Ich war total platt und war wirklich in so einem richtigen Break. Da habe ich ein ganzes Jahr lang gebraucht, um rauszukommen. Dann habe ich 2005 die Mutter meiner Kinder kennengelernt, Familie gegründet, habe als Redakteur hier und da gearbeitet, habe dann 2009 bei einer Musikvideoplattform angefangen, die mich als leitenden Redakteur eingekauft hat. Das war so eine Art von Mini-YouTube 2.0 und sollte Bands summieren, die noch keinen richtigen professionellen Plattenvertrag haben. Praktisch wie so ein Plattenpool oder sollte ein Pool an Künstlern werden, die sozusagen der Musikindustrie als mögliches nächstes Ding zugeführt werden könnten. Und dann haben wir da wirklich über 1500 ganz tolle Bands aus ganz Europa gesammelt und haben da sehr umtriebig Marketing gemacht. Wir haben die vorgestellt, wir haben Bandwettbewerbe gemacht. Die Band, die gewann, bekam 3 Tage Produktion in einem total coolen Studio in Berlin, und zwar das Tonstudio, in dem auch schon Depeche Mode und David Bowie ihre Signature-Alben in den 70er, 80ern produziert haben. The Big Hall by the Wall nannte sich das. Und die Shareholder haben aber nicht mitbekommen, dass es so etwas wie soziale Medien gibt, die extrem boomen. Und wenn man die verpasst, möglicherweise man einfach den Flow einfach nicht mehr hat. Und so ist es auch mit diesem Musikvideoportal gekommen. Ich habe da gearbeitet bis 2016. Dann habe ich noch ein paar Jahre praktisch redaktionell rumgetingelt, auch freiberuflich. Und seit 2019 bin ich bei der DOAG. So bin ich als Redakteur bei der DOAG gelandet. Und dort wurde ich angestellt im Range eines Content-Marketing-Redakteurs. Das ist meine offizielle Jobbezeichnung.
Alles mit drin, was man braucht, oder?
Ja.
Wie fühlt sich das denn jetzt für dich an, dass du ja jetzt eigentlich gar nicht mehr in dem Musikkontext unterwegs bist? Das habe ich richtig verstanden, dass du überwiegend auch immer den Kontext mit Musik auch hattest bei deinen journalistischen Steps, die du da genommen hast. Und jetzt hast du mit Leuten im Oracle-Umfeld zu tun. Also das hat ja gar nichts mehr mit Musik zu tun.
Ja, also ja, das ist eine super Frage und ist auch eine Frage, die mich immer wieder begleitet, weil tatsächlich, wenn ich diese Katze aus dem Sack lasse und erkläre, wo ich eigentlich herkomme, dass ich durch und durch komplett in diesen wilden 90ern einer der Protagonisten im Berlin Underground war, der so populär wurde, dass er international um die Welt geflogen wurde, um Platten aufzulegen, um die Musik zu spielen, mit der Berlin vor allen Dingen in dieser Frühphase der 90er auch verbunden war und aus der sich dann eine Love Parade bildete, die 97 eine Million auf die Straße unter den Linden und unter der Siegessäule gebracht hat, die zum Brandenburger Tor marschierte. Dann fragen die sich: Was hast du denn hier mit den Datenbanken und diesen ganzen Leuten zu tun, den Techies, den IT-People, die da von morgens bis abends für ihren Rechnern sitzen? Das hat doch gar keinen Tech mehr, das hat kein Sound mehr. Und ich sage, ja, das stimmt, aber es ging ja irgendwann darum, auch eine Art von Seriosität für mich zu entwickeln in meinem Leben, der mit den vielen Brüchen, die ich hier so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Teil nur ansatzweise angedeutet habe, dahin führt, dass ich auf eine gesunde Art und Weise meine Familie ernähre, dass ich morgens aufstehe und abends gut ins Bett komme und dass ich nicht von Freitagmorgens bis Montagmittags irgendwo durch die Gegend ziehe und mich dann 5 Tage wie ausgekotzt fühle, sondern wo es darum geht, auch etwas zu verfolgen, das mich schon immer interessiert hat, nämlich die journalistische Perspektive. So. Ich hatte auch Angebote von einem Gartenmagazin, die wollten mich unbedingt als Chefredakteur für dieses, ich will jetzt nicht verraten, welches es war, die haben eine unfassbar hohe Auflage und die wollten, dass ein Typ mit einem modernen Blick das Ganze irgendwie neu aufsetzt, weil ich liebe zum Beispiel auch Pflanzen. Ich bringe diese Liebe auch, sind übrigens nicht 2 Töchter, sondern ich habe einen Sohn, der ist 11 und eine Tochter, die ist 15. Und den bringe ich auch so diesen Respekt vor der Natur bei, diese Schönheit, die Pflanzen bekommen, wenn sie aus der Erde heraus ploppen und dann nach und nach sich hochrekeln und dann irgendwann ihre Blüten kriegen. Die haben mittlerweile genauso verzauberte Augen wie ich. Und das ist etwas, das ich ihnen niemals aufdrücke, aber sie haben es einfach durch meinen Blick auch gesehen, welche Faszination da drin liegen kann. Und bei der DOAG wie soll ich dir das sagen? Ich habe ja Journalistik und Theaterwissenschaften dann letztendlich abgeschlossen. Und mich hat auch schon im Studium immer diese journalistische Perspektive interessiert. Ich habe also Seminare zum Hörfunk gemacht, ich habe geschrieben. Ich habe schon im Jahr 2000 erste Webseiten gemacht und wollte über Musik dann schreiben, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe. Letztendlich geht es um das Journalistische, das ich bei der DOAG einbringe. Und da muss ich auch jetzt nicht ein Datenbank-Fan sein und wissen, was es alles mit diesen unfassbaren vielen Begrifflichkeiten zu tun hat, sondern es geht da auch um so ein Storytelling, dass ich mir überlege, okay, zum Beispiel bei der Apex, wir haben hier eine Konferenz, da geht es um Oracle Apex. Es ist praktisch eine Low-Code-Plattform, die sehr viele Optionen hat. Da gibt es eine Community, die ist so 300 bis 400 aktive Protagonisten groß. Die trifft sich einmal im Jahr und die hat diese Themen. Und ich muss diese ganzen Themen gar nicht groß verstehen. Ich verstehe natürlich einen Teil davon, weil ich tagtäglich auf dem letzten Teil dieser Strecke, nämlich als End-User, ja auch davon profitiere. Aber auf dem Weg dahin kann man so viele tolle Themen finden und auch die Öffentlichkeit dafür suchen und das richtige Wording bekommen, die Hashtags, die Handles, die verwendet werden, das Gefühl für die Sprache, um plötzlich ein Datenbankpost doch funky und cool klingen zu lassen. Das macht mir tierisch Freude. Ich habe eben noch Mirella fotografiert und Sabine und Keynote-Speaker Samuel und Anja war noch dabei. Und ja, sowas macht mir im Moment total Spaß. Und deswegen, das hast du, glaube ich, irgendwie auch angedeutet vorhin, wenn ich mich richtig erinnere, sind 3 Tage Konferenz auch ein willkommener Break zu meiner tagtäglichen Arbeit, die unser Arbeitgeber, die DOAG Dienstleistungen GmbH, auch im Homeoffice ermöglicht.
Okay.
Und da sitzt man ja dann doch irgendwann sehr für sich. Und deswegen ist das Eintauchen in diese Community für mich auch eine schöne Sache. Ich liebe vor allen Dingen, muss ich wirklich so sagen, diese Community sehr. Keine Ahnung, ich will mich jetzt gar nicht geschmeidig machen, aber es ist einfach dieser Vibe. Also ich komme rein und habe mit vielen Leuten mittlerweile über die Jahre auch ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Die wissen, was sie an mir haben. Ich habe eine gewisse Expertise für meinen kleinen Bereich erworben. Und ich bin interessiert daran, wie es weitergeht. Und deswegen macht mir diese Arbeit im Moment wirklich großen Spaß.
Mhm. Ja, du hast dich richtig erinnert, das hatte ich erwähnt. Allerdings, das muss ich für die Transparenz gegenüber unseren Zuhörern nochmal kurz wiederholen. Das war im Gespräch vorher. Also wir haben ja natürlich, für unsere Zuhörer, wir haben uns hier vorhin in diesem Raum eingefunden, haben schon mal angefangen zu quatschen und haben irgendwann festgestellt, eigentlich müssten wir mal auf Record drücken, weil das hätte schon alles irgendwie Hand und Fuß gehabt. Und da war auch Teil dessen, dass ich mir die Frage gestellt habe, ihr von der Dienstleistungs GmbH, das ist ja ein ganzes Team an Kollegen und Kolleginnen. Das teilt sich verschiedene Konferenzen, die im Jahr passieren. Also wenn wir jetzt mal ein paar nennen, die DOAG in Nürnberg findet statt, die Apex Connect, eine Zeit lang war die Datenbank-Community auch mit einer eigenen Konferenz unterwegs. Und dann gibt es die JavaLand, es gibt die CloudLand-Konferenz. Da sind wir schon bei Minimum 5 größeren Konferenzen pro Jahr. Und es gibt immer Überschneidungen, wer von dem Team der GmbH auch mitfährt auf so eine Konferenz. Dann gibt es einige, einige Kollegen sind irgendwie gefühlt auf jeder dieser Konferenzen dabei und ein paar sind dann nur für eine Konferenz zuständig. Und dich sehe ich eigentlich ziemlich häufig, sowohl auf der Apex Connect als auch auf der DOAG in Nürnberg. Ob du jetzt auch bei allen anderen Konferenzen immer dabei bist? Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, du bist so fast überall vertreten. Ne?
Nee, eigentlich nicht.
Tatsächlich, da habe ich genau die Konferenzen erwischt, wo du bist.
Ja. Also ich bin ich habe mich gemeldet für die Apex Connect und ich bin von Anfang an auf der Anwenderkonferenz gewesen in Nürnberg. Da habe ich dann so meine Nische gefunden, weil ich das DOAG TV dort betreue und dort zwischen auch 20 und 40 Interviews einsammeln, die ich nicht inhaltlich bestücke, aber auch hier sozusagen mein journalistischer Background es mir ermöglicht zu gucken, dass wir rechtzeitig die Produktion gesettelt haben. Also gibt es die Interviewpartner, wo gibt es die Anfragen, steht das Interview bereit, wann treffen wir uns? Also ich bin praktisch, wir haben mich jetzt, glaube ich, im Abspann, weil es auch Proteste gab, dass ich da als Regisseur stand, was auch wirklich nicht so stimmt, da haben wir uns jetzt als Creative Director bin ich da gebrandet, womit ich total gut leben kann, weil ich sorge dafür, dass das ganze Ding läuft. Und ich bringe mich auch ein und notfalls springe ich auch mal ein, um das ein oder andere Interview zu machen. So geschehen in den letzten Jahren. Aber ich reiß mich nicht darum. Ich finde mein Gesicht, ich mag mein Gesicht in der Kamera wirklich nicht sehen. Ich mag meine Stimme im Radio. Radio ist voll mein Ding. Ich liebe das. ich habe auch im Nachgang wieder so ein Side-Effekt versucht, nachdem ich aus Costa Rica zurückkam und diese irren Brüche mit Studium, Burnout, Familie, Kinder. Ich habe immer wieder versucht, ein Bein in die Tür des Radios zu kriegen, um meiner großen Liebe einer Musiksendung wirklich auch mal Rechnung zu tragen. Aber es hat nie wirklich funktioniert. Und das hat mich dann immer so, ich war danach immer so, wie soll ich sagen, gekränkt ist das falsche Wort. Ich war so traurig darüber, dass das nicht geklappt hat, dass ich über Jahre manchmal einen Bogen gemacht habe, um den nächsten Anlauf zu starten, mich dort zu bewerben, da anzufragen. Aber das funktioniert mehr oder weniger alles über Vitamin B. Und ich war schon so ein Solitär. Ich habe mich nie gerne gemein gemacht, um daraus zu profitieren und dann zu gucken, dass ich hier ein Bein reinkriege und dort, sondern ich habe voll mein Ding gemacht. Denn als DJ war das auch so, wenn man sich seine Community aufgebaut hat und man sich mit ihnen angefreundet hat, ging es dann los, spiel doch mal das. Ja. Und bedeutete, dass du dann, wenn du im Club bist, wo wirklich, ich sage das jetzt mal wirklich so, ich habe da in Australien gespielt, zum Teil vor 5.000 bis 10.000 Leuten oder auch in einem Club in Berlin vor 50 bis 80 nur. Mhm. Und wenn die dann kommen und sagen, spiel mal und sie kennen dich und die haben das Gefühl, sie sind mit dir befreundet und du sagst, oh, ich glaube, das passt jetzt nicht, dann waren die wieder sauer oder sagten, oh, der war früher viel, viel besser und so. Und ja. Ich habe gemerkt, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Wichtig ist, welche Musik liebe ich und wie bringe ich das rüber, weil das bis dato immer genau dann dieses Alleinstellungsmerkmal war, dass ich mich nicht nach der Playlist meiner Freunde orientiert habe, sondern an der Musik, die mich wirklich selber berührt hat. Und wenn du das dann einfach rüberbringst, dann ist das wie so eine Leuchte im Dunkeln und alle können hingucken und sagen, wow, ja, und werden auch von diesem Blitz regelrecht erhellt. Jetzt habe ich an der Stelle habe ich den Faden verloren. Ja, wie war der Bogen, den ich spannen wollte?
Du hast immer versucht, über eine Tür, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ne? Genau. Und dann hast du gesagt, dass du für große Leute, für große Mengen gespielt hast, für kleine Mengen gespielt hast, aber dass es dich innerlich so ein bisschen traurig gemacht hat, dass du eigentlich nicht wieder in die Musikrichtung gekommen bist. Radiosendung.
Aber wir waren dann nochmal wir waren über das Doak TV, glaube ich, da hingekommen. So habe ich die Geschichte erzählt. Jetzt müsste man fast zurückspulen, aber egal.
Naja, im Endeffekt, wir haben dann die Abbiegung gemacht, indem wir auch gesagt haben, dass du auf vielen Konferenzen unterwegs bist, dass du dir das alles anguckst und dass es eine gute Abwechslung ist.
Genau. Und wenn wir nochmal auf die Konferenzen zurückkommen, ich bin eben nur auf diesen beiden und wir können auch in die ein oder andere Konferenz springen, aber tatsächlich haben wir ein Team, das ist so aufgestellt, wir haben die Platinum Events, die machen die technische Dienstleistung, also die Mikrofonierung der Events, das Aufbauen der Monitore, dass es überhaupt läuft, dass man das alles recorden und mittlerweile ja auch unfassbar schnell kriegt. Also wir haben am zweiten Tag der Konferenz sämtliche Sessions der ersten schon verfügbar gehabt. Es gibt also die Technik, dann gibt es das Event-Team. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass diese ganze technische Dienstleistung funktioniert, vom Ticket, vom wo wird wann was geliefert, wann ist die Registrierung. Dann haben wir die Grafik, die sorgt dafür, dass die Flyer, die Banner, die Aufsteller alles gemacht werden. Und dann haben wir die Redaktion, also das letzte Glied in der Kette, sage ich jetzt mal, dass, wenn alles vorher aufgesetzt wurde, anfängt, das Event zu bewerben, den CFP aufsetzt, die Webseiten gestaltet, die Social Media Postings macht. Dann haben wir jetzt ist jetzt schon das zweite Jahr, wo durch meine Initiative mindestens 100 Tage vorher so ein Medienplan aufgestellt wird. Den habe ich dann auch einfach 100 genannt. Mhm. Den gibt es als Standard-PDF in unserem Unternehmen und der hat jetzt so als Blaupause gedient, vor einem Jahr die KI Navigator und die Anwenderkonferenz zu bewerben. Den habe ich jetzt einfach genommen, auf die aktuelle Apex angepasst. Das heißt, wir starten mindestens 100 Tage vorher mit einem Marketingplan, der mindestens 10 Leuchtturmbeiträge zeigt. Das sind meistens dann Interviews und Special Content Pieces und im besten Falle täglichen Social Media Postings macht. Das war jetzt für die Datenbank zum Beispiel nicht nötig. Das wäre Overacting. Aber so haben wir eigentlich für die Apex Connect diesmal ein sehr gutes Grundrauschen erzeugt, das vom ersten Tag. Wir haben im November angefangen, praktisch mit dem Interview, das Sabine und Nils gemacht haben, um die Apex zu bewerben. Das war mehr oder weniger der Auftakt. Und seitdem war ich dann auch tagtäglich mit der Apex beschäftigt. Ja. Mhm.
Du kommst dann jedes Mal auf die Konferenzen drauf, du machst dann dein Footage da. Also ich sehe dich permanent mit der Kamera bzw. mit dem Handy auch die Momente aufnehmen und die sieht man auch relativ schnell dann auch auf Social Media. Mhm. dann machst du ja auch noch Beiträge, die so eine Nachlese zur Konferenz, ne, glaube ich, da, wo du deine Erfahrungen so nochmal bündelst und als Text auch wiedergibst. Das beschäftigt dann auch nach einer Konferenz nochmal ganz gut, das runterzuschreiben, ne?
Auf jeden Fall. Also heute werde ich 1 oder 2 Stunden, bevor die Konferenz offiziell der Apex endet, bin ich schon auf dem Weg zum Bahnhof und ich, wenn ich dann den ersten Umstieg hatte und die ersten 4 bis 6 Stunden an Fahrt ohne Umstieg habe, da schnappe ich mir den Laptop und versuche dann gleich diesen Beitrag anzugehen, der wahrscheinlich am Montag nach der Konferenz erscheinen wird, die Nachlese. Die Website muss dann dafür auch nochmal umgestaltet werden, aber ja, das wird im Nachgang. Und sobald das gemacht ist, richtet sich der Blick schon auf die nächsten Geschichten, die wir haben.
Ja.
Und da gibt es ja im November, wird es eine Neuerung geben, denn wir machen unter dem Dach der Anwenderkonferenz, da findet ja auch die European NetSuite User Days statt, es findet die KI Navigator statt und es findet erstmals eine Low-Code-Konferenz von der DOAC statt, die wird sich Low-Code Creator nennen und dafür muss dann eigentlich auch schon die Vorbereitungsphase angegangen werden, damit man dann wirklich in einer nachvollziehbaren Schlagzahl guten Content präsentiert, also über die Geschichte von Low-Code erzählt. Es gibt auch ein sehr spannendes Low-Code-Manifest, das die Deutsche Low-Code Association e.V. kreiert hat. Die haben da so viele Mitglieder mittlerweile, dass jedes Unternehmen, das so ein Low-Code-Thema anbietet, auch wert wäre, in einem eigenen Beitrag gefeatured zu werden. All das muss gesichtet, sortiert, aufbereitet und in einen Plan gegossen werden, damit das irgendwie auch eine Stringenz hat, die auch nicht überfordert, aber klar macht, ist ein spannendes Thema. Sollten wir unseren Fokus drauf richten?
Stell ich mir aber auch tatsächlich schwierig vor. Oder, ja, ich sage nicht schwierig, aber eine große Herausforderung. Die DOAC K&A, die Konferenz und Ausstellung, war ja immer eine große Konferenz. Dazu gab es die NetSuite User Days, dann gab es noch die KI Navigator jetzt dazu. Das war die Konferenz in der Konferenz. Auch da haben ja viele schon geguckt und haben ja schon sich gefragt, wie man sich das denn vorstellen kann, dass es jetzt noch so einen Unterbereich gibt. So, und jetzt kommt natürlich noch ein neuer Punkt dazu. Das muss natürlich, so in meinen Augen natürlich, muss sowas natürlich auch echt gut vorbereitet sein in Marketing-Sicht, weil es ist halt nicht nur so, man kündigt das an, sagt und alle verstehen und alle wissen, sondern es muss sich ja auch langsam für diejenigen, die es anders gewohnt sind, erstmal dann irgendwann auch gut anfühlen und richtig anfühlen. Warum ist das jetzt separat und was bedeutet das jetzt, wenn ich auf der Konferenz bin, bin ich dann eigentlich noch auf der DOAC und wie auch immer. Der Name DOAC, der Name Low-Code Creator, der muss ja schon bekannt sein, bevor es richtig losgeht, damit die Leute wissen, was es denn überhaupt damit auf sich hat, dass ich jetzt praktisch auf 3 Konferenzen fahre, die alle in einem Haus sind, die alle unter einem Dach sind. Warum ist das ausgegliedert, ne? Und ich stelle mir das als wirklich große Herausforderung vor, diese Message rüberzubringen, ne?
Es sind eigentlich 4 Konferenzen, ne?
Oh, noch eine mehr.
Naja, wir halten mal fest. Anwenderkonferenz, die klassische Oracle Community. Wir haben die European NetSuite User Days, das sind die Business Solutions. Wir haben die KI Navigator, das sind die KI-affinen Themen. Mhm. Und wir werden dann die Low-Code Creator haben. Mhm. Das sind also 4. Du kannst, wir könnten jetzt sozusagen the big picture aufmachen und sagen, oh wow, 4 Konferenzen, wie kriegt man das alles unter ein Dach? Ich würde eher einfach mal sagen, du kriegst es unter das Dach des NCC, des Nürnberger Kongresszentrums.
Ja.
Du kannst es als eine Konferenz in 4 Sparten sehen oder du besuchst einfach nur eine. Du kannst auch einfach nur nach Nürnberg fahren und du gehst nur auf die KI Navigator.
Mhm.
Du kannst, wenn dich das Low-Code-Thema interessiert, als Erweiterung deiner bisherigen Apex-Skills, die du hast, einfach mal gucken, was haben denn andere Low-Code-Anbieter in ihrem Körbchen? Schmeckt dieser Apfel genauso gut wie die Birne der Apex oder ist da vielleicht auch eine Banane oder eine Aprikose drin? Und wenn du sagst, ich habe mit dem ganzen Low-Code-Kram nichts zu tun, mich interessiert aber die KI-Nummer, in gewisser Weise ist da ja vielleicht auch Low-Code dabei oder KI übernimmt das, dann interessiert mich die KI-Navigator für 2 Tage. Und da tauchst du ein in die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und siehst dann, wie viel du daraus ziehen kannst. Also ich glaube, möglicherweise ist die Diversifikation des Konferenzmarktes unter dem Dach der DOAC auch vielleicht eine Möglichkeit, diese Technologieoffenheit, die ja seit Jahren angestrebt wird, glaubwürdig umzusetzen und zu sagen, wir geben das Oracle-Thema nicht aus der Hand, sind aber so interessiert und offen, dass wir doch eindeutig kontestieren müssen, es gibt noch andere Themen. Wenn wir die nicht irgendwie in irgendeiner Weise aufgreifen, haben wir möglicherweise verloren, weil durch den Altersdurchschnitt der klassischen Oracle-Members, die wir in dem Verein haben, in den nächsten Jahren eine große Berentung stattfinden wird. Was machen die, wenn die rausgehen? Werden die noch DOAC-Mitglieder sein? Gehen die mit 70 plus noch auf die Konferenzen?
Absolut.
Oder muss man nicht sagen, dieser Braindrain, der auch tatsächlich dann stattfindet, führt dazu, dass das so klein wird, dann stirbt irgendwie alles.
Okay.
An der Stelle muss ich sagen, super, dass der Verein so fix reagiert hat und sagt, hey, das ist gerade ein heißes Thema. KI haben wir letztes Jahr schon bedient, dieses Jahr schon die zweite Nummer. Low-Code scheint auch aus diesem Schatten der nicht greifbaren Themen herauszubrechen, weil es immer mehr Leute gibt, die sagen, hey, ich kann nicht programmieren, aber ich will auch was kreieren. Mhm. Ich will die Möglichkeiten entdecken. Ich will sehen, ob ich als nicht tech-affiner User möglicherweise doch Software gestalten kann, die meinen Bedürfnissen in meinem kleinen Unternehmen oder als Freelancer meinen eigenen Auftritt möglicherweise optimiert. Also ich denke, man sollte der ganzen Sache eine Chance geben und gucken, wie weit wir das treiben können.
Ich glaube auch, dass das in der Hinsicht wirklich sinnvoll ist. Also ich habe natürlich diese Information ja auch schon vor längerem bekommen, dass es dieses nicht um Branding gibt, sondern dass es so ein bisschen das Auseinanderziehen oder zumindest Separieren der Konferenzen gibt. Mhm. Konnte für mich aber noch nie eine abschließende Meinung oder das komplette Verständnis davon aufbauen. Aber ich finde, das ist jetzt schon gut nachvollziehbar. Also wir müssen logischerweise gucken, dass in der Zukunft das auch attraktiv ist für die nächste Generation, so kann man es jetzt mal nennen, dass man weiß, man geht auf eine Konferenz mit dem Ziel. KI Navigator ist ein Magnet für Innovation und es ist schon echt wirklich ein Punkt, ich gehe nicht unbedingt zu einer DOAC-Konferenz und Ausstellung 2025, wenn ich interessiert an KI-Themen bin, weil ich entweder weiß ich, dass es die Sachen da gibt, oder es fällt mir gar nicht erst auf und es führt mich nicht dahin. Wenn ich in Social Media und Co. plötzlich sehe, okay, es gibt eine Konferenz, die heißt KI Navigator oder Low-Code Creator, werde ich da ganz anders drauf aufmerksam. In der Hinsicht kann ich mir das jetzt schon wirklich ganz gut vorstellen, dass das auch super klappen wird und bin auch gespannt auf die ganzen Inhalte, die vorher kommen. Ich bin gespannt, ob 100 Tage vorher für diesen Change reicht, für diese große Konferenz, den 100-Tage-Plan. Bin ich sehr gespannt drauf. Und noch einmal kurz, du hast gerade auch mal angeschnitten, du kümmerst dich ja auch noch neben all diesen konferenzbegleitenden und vorbereitenden Maßnahmen ja noch um die Webseite.
Stimmt, ja.
Da ist ja auch noch was.
Ja, da ist eigentlich ganz viel morgen, das werden die Hörer jetzt gar nicht mitkriegen, weil das kann man auch schneiden. Also während ich sozusagen auf dem Weg nach Berlin bin und irgendwann kurz vor Mitternacht wahrscheinlich in meinem eigenen Bett liegen werde, wenn alles klappt und die Bahn nicht zu viel Verspätung hat, erscheint dann morgen früh gleich schon wieder das nächste DOAC-TV-Interview, das ich im November gemacht habe. Da erscheinen Jessica Steger und Johannes Michler. Mhm. Also ich produziere die ganzen DOAC-TV-Beiträge, die von Wolfgang Zocher aufgenommen werden, die redaktionell von mir betreut sind, aber dann die ganze Umsetzung gucken, was alles klappt, wo Schnitte gemacht werden müssen, die Bauchbinden, all das, was du auch kennst, damit das alles stimmt, wenn man die Shownotes und so weiter schreibt. Dafür sorge ich auch. Und dann gucke ich regelmäßig nach Themen tatsächlich und versuche, die so aufzubereiten, dass es auch das DOAC-Publikum interessiert. Und es entstehen ja auch im Kontext dieser 100 Tage vor einer Konferenz auch einfach die Möglichkeiten, die Protagonisten zu interviewen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel jetzt mit dem Simon Hunt leider sehr kurzfristig vor der Konferenz ein ganz tolles Interview gemacht. Also wir haben recherchiert über ihn. Ich habe mir das alles durchgelesen, bin dann in mich gegangen, habe so einen 10-Fragen-Katalog gemacht und Simon Hunt war total aus dem Häuschen. Er meinte, das beste Interview, das er jemals vorgesetzt gekriegt hat, und dachte ich, oh wow, vielen Dank für dein Lob, Simon. Und er hat sich total gefreut und ja, das Ganze musste dann auch in den Social Media dargestellt werden. Es gibt dann immer so eine Kette, ne? Man schreibt das, man denkt über die Idee nach, man skriptet das in gewisser Weise, aber auch nur, was die Fragen anbetrifft. Die kann ich immer nicht sagen, was er antworten soll. Dann liefere ich das aus und dann bekomme ich das zurück. Dann wird das aufbereitet, manchmal gekürzt, manchmal verändert, manchmal in zwei Teilen. Und dann wird das Ganze auch noch in die sozialen Medien gegossen. Und für die, die es nicht wissen, wir haben eben das Facebook-Profil, wir haben sogar ein Instagram-Profil, das zunächst einmal für die Roadshows gedient hat, die mit dem DOAC-Bus befahren wurden. Das wird in Zukunft auch ein bisschen geändert. Das soll für eigentlich für das große Ganze auch genutzt werden. Dann haben wir ein Mastodon-Profil. Wir haben mehrere Twitter-Profile für die Cloudland zum Beispiel und für die DOAG.
Blue Sky.
Blue Sky, nicht zu vergessen, was Nils wiederum sehr auf dem Herzen lag, was auch durch seinen Antrieb Markus Machmal angeschoben wurde. Und ja, also ich habe wirklich gut zu tun. Und ich muss das dazu sagen, es macht mir wirklich große Freude. Also ich glaube, es würde mir keine Freude machen, wenn ich über Pflanzenschutzmittel berichten würde oder über Waffen oder über... Ja. Wenn ich für eine Zigarettenmarke Werbung machen müsste oder so. Aber ich finde, das Thema, mit dem sich die DOAG an sich beschäftigt, die Technologie, die die Welt eigentlich besser machen könnte, wenn ich das mal so sage, das finde ich gut. Also das Potenzial, das in der IT steckt und die Wirkungsmacht, die Informationstechnologie hat, ist ja Wahnsinn. Also man könnte das Ganze ja auch zum Guten wenden, wenn nicht so viel einfach ganz schlecht laufen würde, ja. Mhm. Zum Beispiel habe ich mit meinen Kindern vor kurzem auch gesagt, wisst ihr, ihr beiden, es war wirklich tatsächlich so, wenn wir das ganze Geld, das in die Bomben und Drohnen und Panzer und Waffen und Munition gegossen, also das ganze Geld, was auf die Ukraine ausgeschüttet wird und dort explodiert und zerstört, damit könnte man den Regenwald in Brasilien zigmal retten, die indigenen Kulturen in ihren Reservaten belassen, ohne dass man ihnen jeden Tag weitere Quadratkilometer von ihrem eigentlich angestammten Land nimmt. Das treibt mich richtig um, ja. Und warum die Welt nicht in einer gemeinsamen Aktion schafft, da einfach mal vernünftig zu werden, ne? Wir berauben uns unserer eigenen Ressourcen. Das ist so crazy. Und ich sitze jetzt hier noch ganz entspannt. Eigentlich könnte ich aufstehen und anfangen zu brüllen. Wenn ich darüber anfange zu reden, merke ich, wie der Puls geht.
So. Ja, also um so ein bisschen Awareness für solche Sachen zu schaffen, können wir ja auch nochmal den Bogen schließen zur Apex Connect. Hier haben wir ja auch noch eine Sache eingeführt, das ist vor einigen Jahren schon gewesen. Es ist noch nicht von vornherein gewesen, aber wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich müsste jetzt lügen, wann es genau war, vor einigen Jahren haben wir ja angefangen, hier auch eine Bühne zu bieten für Menschen, die für gute Dinge etwas beitragen oder die was Tolles machen. Und da erinnere ich mich zurück, wir hatten einmal diese 1-Euro-Brille auch mit, das war in Bonn bei der Apex Connect. Da gab es ein Unternehmen, die haben halt für ärmere Länder, für Menschen, die sich wirklich nichts leisten können, einen Weg geschaffen, wie man für einen einzigen Euro eine Brille produzieren kann und die Menschen dort damit eine wesentliche Qualität im Leben geben konnte, die eine Sehschwäche hatten. Und solchen Unternehmen oder Vereinen eher gesagt sind es die meisten, bieten wir jedes Jahr die Bühne. Dieses Jahr haben wir drei dabei. Das ist einmal die Kollegen aus dem Libanon, die sich...
Free Lebanon e.V.
Ja, genau. Den genauen Namen, das kriege ich nicht zusammen.
Ja.
Genau. Der zweite Tag war geprägt von der Freien Ukraine. Das sind die Personen, die sich dann hier auch so einen Stand aufbauen für einen Tag und dann alle Fragen für alle Teilnehmer beantworten, was die denn so alles machen, um die Menschen der Ukraine zu unterstützen und zu helfen, die gerade da wirklich leiden müssen. Und ja, heute am dritten Tag ist die Green IT, die, jetzt kommst du mit dem
Green
genauen Namen.
Green Development Software e.V. ist es, glaube ich.
So in etwa meine ich, bin ich mir auch, genau, den genauen Namen, ich weiß, was sie machen, das ist definitiv der Fall. Also gerade bei der ersten Gruppe weiß ich, dass ein kleines Mini-Kraftwerk produziert wurde, was den Menschen dort in den ärmsten Vierteln ein Licht zur Verfügung stellt. Mhm. Man könnte sich das hier gar nicht vorstellen, wie wichtig oder ja, wie wertvoll es eigentlich ist, dass wir hier beide gerade in einem Raum sitzen mit gefühlt 20 Lampen an der Decke, damit hier alles schön hell ist. Und die Menschen, die da ich nenne es jetzt einfach mal in den Slums wohnen, mit einer einzigen Lampe und einer Solarzelle wirklich eine Riesenqualität dazu gewinnen können, weil sie einfach schlichtweg auch einfach in der Lage sind zu lernen, wenn es dunkel ist. Ja, das ist ein Riesending und solchen Menschen bieten wir hier auf der Konferenz die Plattform. Ist, glaube ich, auch gar nicht, vorher noch nicht da gewesen in der DOAG und habe ich auch auf anderen Konferenzen noch nicht gesehen. Ist aber von dem Hauptorganisator, vom Nils de Bruyne, auf jeden Fall auch ein Anliegen, dass wir da wirklich jedes Jahr die Vereine finden. Und das ist auch nicht, dass wir das nur ausschreiben und sagen, die melden sich, sondern wir sind da ausschließlich aktiv dabei, diese Vereine anzuschreiben und zu sagen, habt ihr nicht Lust, kostenfrei bei uns vorbeizukommen und euch einen Tag dahin zu stellen? Das ist, finde ich, eine richtig tolle Sache und da kann man die Aufmerksamkeit schaffen. Damit macht man aktiv was. Man kann sich ja da hinsetzen, man kann sich ja darüber aufregen oder man kann ja auch sich da super drüber stören, was da passiert. Aber wirklich was zu tun und wirklich, und das ist im Vergleich zu dem, was die Vereine selber tun, auch nur ein kleines, denen eine Bühne zu geben. Und das machen wir immer sehr gerne. Jeden Morgen bei der Begrüßung auf der Konferenz darf dieser Verein sich einmal für alle vorstellen und ist dann den ganzen Tag auf der Venue und darf angesprochen werden. Und das füllt mich immer wieder mit Stolz, wenn das Thema aufkommt.
Ja.
Da wird sich viel Mühe gegeben, denn jetzt ist da super hinterher, die anderen aus dem Team auch, dass wir da irgendwas finden, ob das jetzt was Lokales ist, ne? Die Freie Ukraine, das ist jetzt auch der Bereich in Braunschweig, die Gruppe, weil das auch einen persönlichen Kontakt gibt bei uns in der Runde. Das musste immer nochmal erwähnt werden. Ich glaube, das ist gar nicht allen so klar, dass das eigentlich auch auf jede Konferenz gehört, dass man da Menschen eine Bühne gibt, die was Gutes tun und dass das auch schon dazu gehört. Ja, jetzt haben wir schon quasi fast die ganze Folge voll, Markus.
Oh, wirklich?
Wir könnten stundenlang weiter sprechen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal nochmal, ich glaube im Namen von der Caro, nochmal dafür bedanken. Ich habe gerade den Schwenk zur Website gemacht und da hatte ich dir auch schon mal so zwischendurch das Feedback gegeben, möchte das jetzt auf dieser Plattform aber auch nochmal tun. Wir sehen natürlich den Traffic, wie kommen die Leute zu unserem Podcast, wie finden die Menschen unseren Content und wie können sie sich das angucken. Hinweis natürlich auch nochmal, wir haben alle möglichen Social Media Kanäle. Ihr könnt das, die kurzen Shorts auf allen möglichen Social Media Plattformen gucken. Aber auch ein großer Teil oder ziemlich viele, muss ich wirklich auch sagen, kommen über die Seite dorg.org auf uns, stoßen auf uns, weil wir oben in dem Header-Banner durchfliegen mit der neuesten Folge. Da tun wir auch gar nicht aktiv was für, sondern da weist du mich immer freundlicherweise darauf hin. Erzähl mir mal, welche Folge als nächstes rauskommt, dann kann ich was vorbereiten. Hab ich bisher noch nicht einmal gemacht, glaube ich, aber es ist trotzdem immer wieder da oben, unser Logo auf der Seite, fliegt durchs Bild und weist darauf hin, dass es eine neue Folge gibt. Da sind wir sehr froh drüber.
Aber manchmal verpasse ich die neue Folge, weil ich so in anderen Sachen drin bin und dann stelle ich fest, oh mein Gott, ich habe 2 Folgen nicht getaggt. Scheiße, Mann, das muss ich echt ändern. Und dann bin ich natürlich hinterher, dass ihr gleich das Startbanner wiederum kriegt und nicht erst an dritter Stelle, damit ich die Scharte auswetzen kann, die ich da erstellt habe, sozusagen.
Auf jeden Fall danke dafür. Das ist natürlich auch Arbeit, die da stattfindet und vor allem auch einfach ja von uns nicht forciert wird, sondern das machst du auch aus eigenen Stücken, dass du da eine Bühne für uns auch gibst. Das ist, finden wir auch besonders toll. Und genau, ich würde jetzt einmal zu den Kategorien überwechseln.
So viel Zeit ist schon vergangen, unfassbar. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen Bruchteil von dem erzählt, was ich dir hätte erzählen können. Und während ich erzähle, habe ich ja sogar ein paar Mal fast den Faden verloren. Das ist so, weil ich mich in so vielen Bildern wiederfinde, die ich dann greifen muss, um es hinzukriegen und denke mir, hoffentlich habe ich die Kurve gekriegt. Aber das hätte ich doch vielleicht auch erzählen müssen. Und da habe ich nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das erzählt habe, mich total Murks erzählt, weil ich die Situation hier zu sitzen und über mich zu erzählen schon so lange nicht mehr hatte, dass ich mich auch null vorbereitet habe, sondern ja jetzt einfach erzählt habe, wie mir der Schnabel gewachsen ist sozusagen.
Es ist ja auch einfach konträr dem, dass es für unsere Zuschauer vielleicht nochmal ein ganz kleiner Funfact, dass du mich vorher angesprochen hast, gesagt hast, ja, wie lange machen wir denn? Weil ich glaube, über mich gibt es doch gar nicht so viel zu erzählen. Ich glaube doch definitiv gibt es das und es gibt auch wesentlich mehr noch zu erzählen. Haben wir auch im Vorfeld besprochen. Ich glaube, ab ungefähr einer Stunde wird es ein bisschen viel. Da bewegen wir uns jetzt langsam drauf zu.
Oh,
deswegen gibt es vielleicht Part 2. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, du bist ja auch auf einigen Konferenzen unterwegs und da überschneiden wir uns ja auch und dann werden wir irgendwann die Gelegenheit kriegen, sicher nochmal das Mikrofon vorzuschnappen. Dann machen wir Teil 2. Dann knüpfen wir genau da an, wo wir vorhin aufgehört haben.
Aber erst in 100 Folgen bitte, ja?
Nein, das schauen wir dann. In der Zwischenzeit wird ja auch nochmal weiter gelebt und weitere Sachen erlebt. Und ich glaube, da können wir nochmal drüber sprechen. Vielleicht klappt es ja auch schon in Nürnberg im November. Dann haben wir nämlich vielleicht auch einfach diese Phase, von der du gerade gesprochen hast, die Vorbereitung auf die neue Konferenz erlebt und können dann ein kleines Fazit ziehen. Was ist denn in der Zwischenzeit alles passiert?
Okay.
Gehen wir in die Kategorien. Ich habe 3 Kategorien mitgebracht für dich. Die erste Kategorie heißt rein hypothetisch, die zweite ganz privat und die dritte ist Konsum. Wir starten mit rein hypothetisch. Wenn du einen technologischen Trend rückgängig machen könntest oder anderen machen könntest, welche wäre das?
Ich werde jetzt was sagen, was unfassbar vielen Leuten die Knöpfe drücken wird. Wirklich extrem vielen, glaube ich. Ich würde gerne die Entwicklung des Motors auf Basis von Treibstoffen, die würde ich gerne weg. Wenn wir doch
auf fossilen Treibstoffen.
Ja, ich glaube, dass die Autos unsere Welt richtig kaputt machen. Und da wir ja immer mehr werden, wir steuern auf die 9 Milliarden zu. Und wenn man sich mit den Zeiten mal ein bisschen auseinandersetzt, wir waren in den 70ern, glaube ich, 4,2 oder 4,3 Milliarden Menschen, sind wir 8,6. Das heißt, wir haben uns innerhalb von 50 Jahren verdoppelt. Wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir in den nächsten 50 Jahren wahrscheinlich bis zu 20 Milliarden Menschen. Wo sollen die alle essen, schlafen und sich fortbewegen? Die wollen alle, und die nachrücken, also es gibt ja die erste, zweite, dritte Welt, ist leider so, ist immer noch so. Die nachrücken, wollen ja den Wohlstand haben, den wir mittlerweile haben. Also die ihre Rikschas fahren und auf Fahrrädern, die wollen irgendwann mal ihr eigenes Auto haben. Und was passiert? Wir schippern die Autos aus der ersten Welt in die dritte, weil wir ja mittlerweile mit Elektroautos fahren, in Klammern, sollen. Mhm. Und die in den Entwicklungsländern stecken, die freuen sich, wenn sie dann ihre 10, 15 Liter auf 100 Kilometer in ihre Benzintanks füllen und dann werden die weiter durchgepustet. Und diese CO2-Bilanz, die auf den privaten Konsum aufsetzt, die ließe sich vermeiden, weil die industrielle Produktion, aus der wir alle unsere Güter ziehen, zum Teil auch die Nahrung, das wird schwierig. Mhm. Aber wenn ich könnte, würde ich an die Stelle zurückgehen, wo man das Auto erfunden hat, das ja natürlich auch wieder zu unserem gesellschaftlichen Wachstum beigetragen hat, zu unserer Freiheit und all das. Mhm. Aber da würde ich sagen, ich weiß nicht, was werden soll, aber das würde ich gerne ändern, weil damit fing der ganze Scheiß irgendwie an.
Wer weiß, wie die Zeit dann verlaufen wäre, wenn das nicht stattgefunden hätte. Ich kann es mir auch gut vorstellen, wie der zeitreisende Markus mit einer wallenden Mähne, so wie Antonio Banderas, Tage der Callback zu gerade, mit einem Schraubenzieher neben dem Prototypen steht und ihn manipuliert, damit all das, was wir jetzt hier in der Klimakrise erleben, nicht ganz so doll ausfällt. Für die Zuhörer, wo der Markus gerade die Knöpfe gedrückt hat, schreibt gerne in die Kommentare und schaut euch und sagt uns da eure Meinung zu. Sind wir ganz interessiert zu, auch wenn es von diesen Diskussionen natürlich richtig, richtig viele online gibt. Gehen wir zur zweiten Kategorie über, und zwar ganz privat. Bist du mit deiner Work-Life-Balance zufrieden?
Absolut. Absolut. Durch Corona hat unser Geschäftsführer die Möglichkeit eröffnet, weiter im Homeoffice zu bleiben. Mhm. Das tun auch, würde ich sagen, zwischen 60-80% der Mitarbeiter, die wir haben. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile über 20. Da sind schon einige, die zu Hause bleiben. Und diese Option ermöglicht mir meine kreative Phase, die ich immer morgens habe. Ich bin so ein Frühaufsteher-Typ. Ich stehe auf, mache die Augen auf und pom, habe ich den nächsten Titel im Kopf. Oder wie ich das Posting von gestern hätte ändern können und beim nächsten mache ich es besser. Oder oh, plötzlich fällt mir eine super Frage für ein Interview ein. Das passiert bei mir morgens zwischen 6 und 12 Uhr. So, ich schlafe natürlich manchmal länger als 6, aber ich stehe eigentlich mit den Vögeln so auf. Und ab 12 Uhr, ab dem Mittagessen, ich bin auch gerne ein Frühmittagesser, kracht bei mir eigentlich das gesamte kreative Spektrum irgendwie zusammen und dann brauche ich echt eine Pause. Und ich gönne mir manchmal 2-3 Stunden Mittagspause, um dann in den kreativen zweiten Teil des Tages einzutauchen und meine Stunden, die ich meinem Arbeitgeber zugesagt habe, dann einfach am Nachmittag anzuhängen. Wenn dann aber Efi und Valentin in ihr Fußballtraining wollen und ich begleite sie ab und an oder ich muss sie irgendwo hinbringen, dann wird es manchmal auch mit dem Nachmittag nichts und so kann ich das dann auf den Abend legen und mache dann da nochmal das Feinschreiben des Interviews, das Bearbeiten der Bilder, die Vorbereitung der Posts, die wir über unser Tool in den nächsten Tagen ausspielen werden. Und ich treibe regelmäßig Sport. Ich jogge zweimal die Woche und ich bin jetzt auch nicht nur so ein lippenbekennender Jogger hier, der vor der sitzt. Ich bin gestern auch mit der Apex-Community morgens um 6.45 Uhr losgelaufen.
Du warst dann da hinter der Kamera oder warum konnte ich dich auf dem Bild dann nicht entdecken?
Genau, jemand musste ja das ganze Setup mehr irgendwie auch fotografieren und filmen.
Ja,
und
so eine dafür wäre ich nur aufgestanden. Also das machen wir das nächste Mal.
Wirklich?
Ja, mit Sicherheit.
Okay.
Ja.
Aber das war wirklich toll und ich mache das in Berlin, mache ich das auch. Ich stehe nicht immer so früh auf zum Joggen, aber ich liebe es, einmal unter der Woche mindestens zu laufen und dann gerne am Wochenende, wo ich dann auch meinen Kids sage, hey, wenn ihr nach mir aufwacht und ich bin nicht da, versorgt euch, wir machen nachher was Schönes zusammen oder so. Und dann bin ich wirklich 2 Stunden draußen. Das liebe ich total. Und ja, in diesen Zeiten mit Inflation und diesen hohen Kosten wird es schwierig, gut zu reisen, finde ich. Dazu fehlt mir eigentlich aktuell das nötige Kleingeld. Aber so insgesamt bin ich doch ein sehr zufriedener Mensch. Ja, ich habe auch eine tolle Wohnung in Berlin. Ich habe einen Balkon auf Südseite. Ich mache manchmal meine Arbeit für die DOAG, diese ernsthafte Arbeit über Tech-Themen, Interviews zu machen und das wirklich gut aufzusetzen und sich manchmal wirklich eine Stunde über einen geilen Titel in den Kopf zu machen oder über eine Einleitung, die frisst manchmal irre Zeit. Ich sitze auf dem Balkon und wenn die Sonne knallt, unter 2 Sonnenschirmen mit Blumenkästen, die blühen und da mache ich die Arbeit für die DOAG manchmal. Das ist so schön. Ich fühle mich, das könnte ich nicht, wenn ich in irgendeinem Betrieb an der Werkbank stehen müsste, wie meine Eltern.
Mhm.
Also meine Mutter hat sich totgebuggelt in der Fabrik, hat im Akkord gearbeitet in den 70ern, 80ern. Wahnsinn eigentlich, ja.
Ja, und jetzt sitzt du auf dem grünen Balkon in der Sonne und denkst dir die Titel aus für tolle neue...
Ja, und verdiene meine Brötchen, um mit den Kindern im Jahr mal zu verreisen oder Ausflüge zu machen. Ich war zum Beispiel mit Valentin, der wurde in diesem Jahr 11, der ist BVB-Fan, obwohl er seine zweite Liebe, die Hertha, nicht ganz verkneifen kann. Mhm. Und der hat sich schon seit dem er 8. Mal gewünscht, ins Dortmunder Stadion zu gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind mit unserem Auto, das ist so umgebaut, dass man drin übernachten kann, nach Dortmund gefahren, haben das super spannende Spiel zwischen Dortmund und Gladbach gesehen, dass Dortmund gewinnen musste, um noch eine Chance auf die Europapokalplätze zu haben. Die haben das 3-1 gewonnen. Valentin war total aus dem Häuschen und wir haben aber nur Karten für die Gladbach-Kurve gekriegt und haben uns beim Jubeln echt auf die Zunge gebissen, aber immer die Hände gedrückt und es mit strahlenden Augen angeschaut.
Ja, das nächste Mal dann auf die Südtribüne, das ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis, da drauf zu sein.
Ja, vielleicht, wir haben jetzt ausgemacht, dass wir einmal im Jahr versuchen wollen, einen der Bundesligisten zu sehen in seinem jeweiligen Stadion.
Mhm.
Das nächste, was ich gerne sehen würde, sind die Freiburger. Da habe ich ein extremes Herz für diese Mannschaft und begleite die im Grunde so wirklich voller Empathie mit seit 20 Jahren, wie die sich gemausert haben und jetzt ein neues Stadion und jetzt sind sie auf Platz 4, sie können es in die Europa, in die Champions League schaffen, das ist schon irre.
Das wäre die Gelegenheit gewesen bei dieser Konferenz, Freiburg ist ja nicht weit von hier, nächstes Jahr.
Aber da kann ich Valentin ja nicht mitnehmen.
Ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Letzte Kategorie, wir sind bei Konsum. Jetzt ist das natürlich, ich könnte mir kaum jemanden besseren vorstellen, dem ich diese Frage stellen könnte, weil du produzierst ja natürlich nicht nur diese verschiedenen Medien, aber du konsumierst sie ja sicher auch. Wo holst du denn dann dein Wissen her? Also jetzt konkret auch dein Wissen, nicht unbedingt die alltäglichen News, die man so hat. Wie konsumierst du die denn am liebsten? Liest du Zeitungen, liest du Bücher, liest du Magazine oder eher online alles mit Blogs und Social Media? Welches Medium ist dir da am liebsten?
Also ich liebe erstmal den Deutschlandfunk und zwar in seinem gesamten Spektrum, von morgens 5 bis abends um 23 Uhr, wenn das letzte Magazin läuft. Dann haben die eine unfassbar geile Palette an Podcasts aufgesetzt, unter anderem auch KI Verstehen zum Beispiel. Und über diese Podcast-Catcher, die man da so hat, ob das nun Podcast auf dem iPhone ist oder eben
Spotify, dieser wohl nicht mehr, das braucht man, glaube ich, gar nicht zu erwähnen.
Mhm.
Pocket Cast gibt es als Tool. Also wir spielen es ja auch auf alle Kanäle aus, ne?
Ja. Mhm. Tatsächlich, ich höre sehr viele Podcasts, versuche da irgendwie von CT, Reise bis hin zu Deaths on Tape irgendwie auch an den Themen dran zu bleiben. Und dann recherchiere ich einfach unfassbar viel. Also der Magazinkauf ist praktisch gegen null.
Okay.
Die Tageszeitung als ehemaliger Publizistikstudent, der darüber über Jahre auch studiert hat und seine ganzen Referate und so gemacht hat, das funktioniert nur noch rudimentär. Er durch Zufall von der Süddeutschen Zeitung über die Zeit bis hin zum Tagesspiegel. Ich habe einen Newsletter abonniert, der mich sehr gut in das Berliner Gefühl und auch die internationalen und nationalen Verbindungen. Der heißt Checkpoint, das ist ein Bezahl-Newsletter. Das ist der einzige, den ich auf Bezahlebene habe. Den finde ich toll. Da bin ich immer super geil informiert, was Berlin anbetrifft. Aber was das Thema Technologie anbetrifft und IT, recherchiere ich total zielgenau. Und ich nutze KI-Tools, die mir erklären, erklär mir mal den Unterschied zwischen dem und dem. Oder was würdest du tun, wenn? Und ich finde das, was die KI mittlerweile so an Antworten rausballert, so irre, dass dafür musste ich vorher, ich glaube, 15 Seiten besuchen, um das in einem. Ich weiß nicht, wo das hinführt, ja.
Mhm.
Wenn ich nur noch sozusagen die Metaebene abgreife und die eigentlich diese ganzen Bits and Pieces im wahrsten Sinne des Wortes dazu angetragen haben, im Grunde nur noch so als Auswerfer, als Auskotzer von der großen Masse dann irgendwie dienen, die dann wiederum als Nektar aufbereitet wird. Ich weiß nicht, wo das hinführt, ja, aber im Moment, in diesen schnellen Zeiten, und ich bin nicht mehr der Jüngste, freue ich mich, dass ich eben nicht 3 Stunden über ein Thema recherchieren muss, sondern das Ganze auch in 30 Minuten unfassbar gut aufbereitet kriege. Und man kann das ja sehr filigran betreiben. Du kannst weiterfragen, weiterfragen, weiterfragen. Und wenn dann Redundanzen entstehen in den Antworten, merkst du, auch da ist die KI dann einfach durch. Aber bis zu dem Punkt kriegt man das sehr, sehr kompakt. Also
mit dem Tool, das kann ich einmal noch von der technischen Seite dazu beisteuern. Wenn man jetzt zum Beispiel ChatGPT nutzt, dann gibt es diese Deep Research Funktion. Die kann man dann nämlich, bin mir gerade nicht sicher, ob man die auch mit einem freien Zugang bekommt. Mit so einem bezahlten Zugang hat man davon 10 zur Verfügung und der durchsucht das Internet für einen tatsächlich.
Mhm.
Das habe ich auch einmal testweise für einen Gesprächspartner in diesem Podcast hier mal angeschmissen und habe gesagt, sag mir mal bitte alles über diese Person hier. Und der zeigt einem auch an, ich habe jetzt 13, 14, 15, 16 verschiedene Quellen angezapft. Ich bin gerade an der Stelle, ich lese gerade diese Seite, er gibt einem das so genau an. Das nochmal in Bezug darauf, wo das hinführen kann. Da finde ich super, es werden diese einzelnen Punkte mit Quellen versehen, dass man auf den Originalartikel verweisen kann.
Mhm.
Ich finde, das ist die Zukunft, weil sollte den Leuten, die Content erstellen, egal in welcher Form, natürlich auch immer die Ehre gebühren, dass die auch wirklich dafür die Lorbeeren kassieren.
Das meinte ich damit, ja.
Genau, und wenn man die KI nur so per ChatGPT anschreibt, dann ist das Wissen natürlich auch von den gleichen Quellen oder zumindest von irgendwelchen öffentlichen Quellen.
Mhm.
Die muss ja irgendwie lernen, die KI. Da muss ich mit Sicherheit noch was tun, weil irgendwann sieht sich keiner mehr bereit dazu, diese Maschinerie zu füttern, ohne da auch nur irgendwas von zu haben.
Mhm.
So, jetzt haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt auf die bereits vorhandenen Minuten, die wir schon gefüllt haben. Ein What a Journey, muss ich wirklich sagen. Wir sind quasi über deine Geschichte, über das Techno-Leben, über Musik, über alles Mögliche gegangen. Ich finde es super interessant. Ich habe mich richtig gefreut.
Und Fußball.
Und Fußball, das darf nicht fehlen.
Das darf auf gar keinen Fall fehlen. Das müssen die Leute wissen, wenn sie mich jetzt hören. Hier sitzt ein ganz hoffnungsloser Falkai. Ich bin hoffnungslos, was das Fußballthema anbetrifft.
Du warst im Stadion. Es ist schon mal mehr als das, was wir hier sonst machen.
Nicht nur das. Es geht sogar so weit, dass wenn meine Tochter erkrankt ist und sie nicht spielen kann, ich am Sonntagmorgen trotzdem fiebernd und bibbernd auf den Platz radel, um zu gucken, ob ihr Team es irgendwie hinkriegt. Und ich freue mich. Das sind so ganze Wohlfühlstunden. Ich hole mir einen Kaffee und dann gehe ich mit und freue mich und in der Pause hole ich mir ein Croissant beim Bäcker nebenan und informiere die Familie, wie es gerade steht. Ich liebe dieses Spiel, es ist irre.
Zum Glück hat auch das noch den Weg in den Podcast gefunden, weil das ist, glaube ich, auch eine Premiere, dass wir hier über Fußball sprechen, weil das ist weder mein Ding noch Karos. Jetzt haben wir diese Checkmark auch gemacht. Eine unheimliche Detailtiefe heute, eine Riesenreise über alle möglichen Ecken, über dein Leben. Ich finde, wir haben einen super Überblick bekommen. Ich kenne dich ja nun auch schon ein paar Jahre, aber ich habe, glaube ich, dich in diesem Podcast noch ein ganzes Stück besser kennengelernt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du hier bei uns warst und ich bin mir sehr sicher, dass es nicht die einzige Folge bleibt, weil ich habe das Gefühl, da ist noch jede Menge mehr zu erzählen. Für diese Folge soll es das sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und auch bei unseren Zuhörern, als auch bei Caro, die die Folge wahrscheinlich gerade fertig geschnitten hat und an dieser Stelle ankommt. Markus, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg bei der restlichen Konferenz, bei der Heimfahrt. Nachlese und bei der nächsten Konferenz, die du vorbereitest.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung.
Sehr gerne. Bis dann.
Tschüss.